Eine Demokratie ist resilient, wenn sie lernfähig ist. Und zur Lernfähigkeit gehört nicht unbedingt die berechnende Analyse, sondern erstmal die Offenheit zur Selbstkritik.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Radio CityLab im neuen Jahr 2025. Es sind schwere Zeiten für Anhänger der Demokratie. Das bedarf, glaube ich, Stand heute, 4. März 2025, kaum noch eine Erläuterung. Wir alle sehen, lesen und spüren es. Unsere Demokratie gerät zunehmend unter Druck. Ein Teil dieses Drucks kommt von außen durch das Erstarken autoritärer Regime, die Demokratie ablehnen und sie schwächen wollen. Aber ein Teil des Problems scheint auch hausgemacht zu sein. Man wird den Eindruck nicht los, dass die Demokratie Erschöpfungserscheinungen zeigt. Dass wir träge, kompliziert, uninspiriert geworden sind, dass uns Visionen fehlen, wie wir die Demokratie so weiterentwickeln können, dass sie allen Menschen ein gutes Leben ermöglicht. Deshalb fragen wir uns heute, hat unsere Demokratie eine Zukunft und wenn ja, wie wird diese aussehen? Welche Rolle spielen wirksame, handlungsfähige Institutionen dabei und welche Rolle spielt auch die Digitalisierung bei alledem als Teil des Problems, als Teil der Lösung oder gar als beides zugleich? Darüber möchte ich heute sprechen mit Paulina Fröhlich. Paulina ist die stellvertretende Leiterin des Thinktanks Das Progressive Zentrum. Sie verantwortet dort den Forschungsbereich Resiliente Demokratie. Und ihr kennt ihre Stimme vielleicht auch aus dem Radio, wo sie bei Radio 3 oder beim Deutschlandfunk regelmäßig das politische Geschehen kommentiert. Paulina ist Mitinitiatorin des Projekts Kleiner 5 für mehr radikale Höflichkeit in sozialen Medien. Und war zuletzt auch Mitglied des Forums Zukunftsstrategie beim Bundesministerium für Bildung und Forschung. Wenn ihr aktiver Teil unserer Community seid, dann kennt ihr Paulina vielleicht auch von ihrem glänzenden Vortrag auf der letzten Sommerkonferenz des CityLab. Den gibt es übrigens auch hier im Podcast-Feed zu hören im Rahmen unserer Sommerkonferenz-Spezialfolge Nummer 2 vom 26.07. Da könnt ihr Paulinas Vortrag auch nochmal nachhören, wenn ihr wollt. Aber damit genug der Vorrede. Herzlich willkommen, Paulina.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Paulina, vielleicht mal ganz allgemein und zum Einstieg, wie geht's dir gerade mit Blick auf das aktuelle Weltgeschehen?
Oh je, wie geht es mir damit? Also der Chefberater ehemals von Donald Trump, Steve Bannon, der Populist vor dem Herrn, kann man auch sagen, der hat ja mal gesagt, seine Strategie besteht im Wesentlichen aus Flood the Zone with Shit. Ja, und damit meinte er, eins nach dem nächsten raushauen, wirklich. Eine Lüge nach der nächsten, ein Skandal nach dem nächsten, dann sind die mit uns überfordert. Und damit macht sich der Weg frei. Und ich erzähle das, weil ich fühle mich im Strudel dieses Shits sozusagen. Eine Nachricht jagt die nächste. Es müssen gar nicht manifeste Maßnahmen sein und Tatsachen. Manchmal sind es auch nur Behauptungen, die zum Beispiel vom US-Präsident Trump kommen. In Summe aber fühlt es sich an wie eine Überforderung. Da kommt manchmal das Gefühl der Ohnmacht raus, manchmal aber auch eine produktive Wut, die sagt jetzt erst recht. Also das ist so das Mischmasch, in dem ich mich gerade in meiner politischen Emotionalität vielleicht verordnen würde.
Was interessant ist, weil wir vor nicht allzu langer Zeit ja auch Bundestagswahlen haben. Ich entnehme jetzt aber deiner spontanen Antwort, die für dich auch zentralen und relevanten Ereignisse rund um die Zukunft der Demokratie, die passieren gerade in Amerika.
Ich glaube, dass die der Zustand, mit dem wir in der Bundesrepublik gerade sind, also das sind ja gerade die ersten zarten Sondierungen, die gerade passieren, noch nicht in den Koalitionsverhandlungen, die zeigen, dass wir uns eigentlich gerade mit sehr großen weltpolitischen Fragen auseinandersetzen müssen, die vom Machtwechsel in den USA angetreten sind. Denn die Übernahme des Landes von Präsident Trump, vormals Joe Biden, geht ja mit einem massiven Politikwechsel einher. Und massiv bedeutet wirklich tektonische Verschiebung, ne? Also wirklich die Entscheidung, aus unterschiedlichen großen Organisationen auszutreten, die Ukraine eventuell nicht mehr so zu unterstützen, so auf unserem Kontinent, in unserer Nachbarschaft, wo ein Krieg tobt. Und all diese Dinge führen dazu, dass sich die Bundesrepublik als großes Land, aber eben auch als wichtiges Land in Europa positionieren muss. Und das findet alles statt in einer Zeit der Führungslosigkeit, in der wir noch keinen Bundeskanzler haben oder in der wir noch keine stehende Regierung haben. Und deswegen ist meine politische Gemütslage ja doch stark durch die globalen Geschehnisse auch beeinflusst, ja. Was nicht bedeutet, dass mich nicht auch natürlich Inländisches umtreibt. Mhm. Aber ich glaube, zur einer ordentlichen Analyse gehört, dass wir von den großen globalen Trends ausgehen müssen.
Mhm. Und wir werden auch im Rahmen dieses Gesprächs wahrscheinlich immer wieder auch den Blick über den Atlantik richten müssen. Vielleicht gehen wir aber noch mal einen Schritt zurück und schauen uns mal an, woran du da arbeitest und forschst. Also dein Themenbereich nennt sich resiliente Demokratie. Resilienz ist ja so ein Begriff, ne, der in den letzten Jahren auch populärer geworden ist, der verschiedene Facetten hat von, sag ich mal, Wehrhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit bis zu Anpassungsfähigkeit, auch Handlungsfähigkeit einfach. Eine Demokratie, die in der Lage ist, vielleicht auch zu reagieren auf was auch immer in ihrer Umwelt passiert. Was sind denn in deinen Augen Voraussetzungen dafür, dass wir eine solche Demokratie werden oder bleiben können?
Mindestens mal ist es für mich die Bewahrung des demokratischen Kerns trotz Krisenzeiten. Es bedeutet zum Beispiel, freie, geheime und faire Wahlen gehören zum demokratischen Kern. Und die müssen trotz einer Krise, wie zum Beispiel einer Pandemie, Bestand haben. Die allgemeinen Menschenrechte gehören genauso dazu wie die individuellen Freiheitsrechte. Also der demokratische Kern muss trotz Krisenzeiten erhalten bleiben. Dazu kommt die Wehrhaftigkeit gegenüber zersetzenden Kräften im Inneren. Also zum Beispiel extremistischen Kräften, die qua demokratischer Wahl mit ins die Herzkammer der Demokratie in Parlamente kommen, aber auch im Äußeren zersetzende Kräfte, also zum Beispiel Desinformationskampagnen, die Wahlen versuchen zu beeinflussen. Und das dritte, der dritte Aspekt, den ich mit als Voraussetzung setzen würde, ist mein liebster, und zwar die Lernfähigkeit. Also ein Staat ist dann resilient, eine Demokratie ist resilient, wenn sie lernfähig ist, und zur Lernfähigkeit gehört nicht unbedingt die berechnende Analyse, sondern erstmal die Offenheit zur Selbstkritik. Und die lässt sich übersetzen in Gremien, in Prozesse. Davon hat unsere Demokratie auch schon einige, wie zum Beispiel eine Enquete-Kommission ist ja dafür da, Lösungen zu finden unter unterschiedlichen Partnern. Es gibt Bürgerräte, die zum Ziel haben, Erfahrung einzusammeln, ne, und rauszufinden, wie wünschen sich unterschiedliche Stimmen in unserer Gesellschaft Lösungen. Aber wir könnten auch wesentlich mehr Lernfähigkeit staatlich an den Tag legen. Ich glaube, das sind so drei Aspekte, von denen ich sagen würde, die gehören konstituieren zur Resilienz einer Demokratie dazu. Aber wenn ich darf, würde ich noch eine
sehr gerne
andere Antwort geben. Und zwar die, die sagt, wir können die besten Gesetze, die besten Institutionen haben, können die drei Dinge haben, die ich gerade aufgezählt habe. Eine Demokratie ohne Demokraten ist morgen keine mehr. Und deswegen kommt es im Wesentlichen eigentlich auf uns Menschen an. Also auf die Frage, ob wir die Bevölkerung einer Demokratie, die diese ausmachen, überhaupt wissen, was sie damit meinen und was sie an ihr schätzen. Ob sie sie kritisieren können, ich habe eben Lernfähigkeit gesagt, aber eben auch bereit sind zu verteidigen im Ernstfall. Und dafür muss man erstmal sich als liberale Demokratin, als liberale Demokrat identifizieren. Wenn das nicht gegeben ist, dann sind wir nicht resilient.
In deiner Antwort sind jetzt eigentlich sehr viele interessante Aspekte drin, auf die ich noch zu sprechen kommen würde. Vor allem auch der Aspekt der Lernfähigkeit interessiert auch uns sehr, weil wir uns sehr viel mit der Frage der Lernfähigkeit im öffentlichen Sektor, der öffentlichen Verwaltung und so weiter beschäftigen. Du hast jetzt aber nochmal zwei Aspekte reingebracht, die vielleicht auch in einem Spannungsverhältnis stehen. Und du hast eben im Vorgespräch gesagt, wir sollten unbedingt heute auch über Demokratieverständnisse reden. Jetzt hast du das eben vielleicht schon so ein bisschen angedeutet. Es gibt ein Demokratieverständnis, das, sage ich mal, stärker institutionell daherkommt, ne, mit Rechtssicherheit, Verfahren und so weiter. Und es gibt eins, das eher vom Menschen herkommt. Ist das schon der Gegensatz, auf den du vorhin hinaus wolltest? Oder?
Tatsächlich wollte ich auf einen anderen hinaus. Und zwar, dass es unterschiedliche Verständnisse davon gibt, was so hinter dem Wort und Konzept Demokratie steckt, das ist, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad normal und war immer so. Und es ist auch erstmal nicht problematisch. Problematisch wird es da, wo dieser Demokratiebegriff entkernt ist und eigentlich nicht mehr, also keine gemeinsame Schnittmenge mehr hat, auf den es ankommt. Ich habe vorhin zwei, drei Beispiele genannt, habe gesagt, freie und geheime Wahlen, habe die allgemeinen Menschenrechte genannt, Rechtsstaatlichkeit hast du vorhin genannt. Also das ist ein demokratischer Kern, der gegeben sein muss. Nun gibt es Akteure, und das sind radikale Populisten, das sind Extremisten und, ich würde jetzt am liebsten sagen neuerdings, aber wahrscheinlich ist es gar nicht so neu, sondern es fällt uns jetzt erst auf, auch Rechtslibertäre, wie ein Elon Musk oder ein J.D. Vance, die ein ich sage jetzt das Wort Demokratieverständnis, aber wir müssen ein dickes Fragezeichen dran machen, ob es das überhaupt ist, ein Demokratieverständnis propagieren, das nicht diesen gemeinsamen Kern trägt. Das eigentlich ein strategischer Umdeutungsversuch ist, zu sagen, Demokratie bedeutet was ganz anderes. Und zwar, dass das Volk befragt wird, was es will. Dafür muss es keine Informationen haben, dafür muss es keine Bildung haben, weil es fühlt es. Ja, das Volk ist per se klug und fühlt, was moralisch gut und böse ist. Und dann trifft es eine Entscheidung und diese Entscheidung muss 1:1 umgesetzt werden. Und alles, was auf dem Weg zwischen dem vermeintlich homogenen Volk und der Umsetzern, also den Volksvertretern in dieser Ideologie, kommen könnte, wie zum Beispiel Parteien, internationale Abkommen, Minderheitenrechte, all das verzerrt den sogenannten Volkswillen. Und diese Idee ist eine rechtsradikale Idee. Sie bedient sich an dem Wort Demokratie. Ich würde sagen, es ist sie nicht mehr. Und jetzt kommt das Rechtslibertäre, das ist nochmal ein bisschen anders, und sagt, Demokratie bedeutet, jeder kann alles sagen. Und alle müssen Zugang zu insofern allem haben, wie zum Beispiel Rechtsextreme auch zur Macht. Weil wenn das Volk will, dann muss sie da hinkommen. So radikale Freiheit, würden sie sagen. Vielleicht ist das ein Missbrauch des Begriffs Freiheit. Und auf dieses Spannungsfeld, das wollte ich gerne hindeuten und freue mich, dass du mir Gelegenheit dazu gibst, zu sagen, wir müssen ganz stark aufpassen. Es gibt hier Menschen, die werben mit dem Wort Demokratie. Es steht literally auf den Plakaten zur Wahl drauf, so Demokratie bewahren. Sie meinen aber etwas vollkommen anderes als wir.
Wir sind jetzt heute in einer Situation, ich habe es eingehend schon gesagt, wo uns diese demokratische Verfasstheit auch unserer Gesellschaften als prekär tatsächlich erscheint, als bedroht erscheint. Das ist für Menschen unserer Generation ein Stück weit eine neue Erfahrung, zumindest eine neue Intensität dieser Erfahrung. Wir sind aufgewachsen, will ich damit sagen, in einer Zeit, wo das eigentlich nie großartig in Frage stand. Ja, natürlich war ich auch als Jugendlicher schon mal auf einer Demo gegen Nazis oder so, aber es ist doch eine andere Situation, eine andere Dringlichkeit, vor der wir jetzt stehen. Mich würde interessieren, was glaubst du, wie es zu dieser Situation gekommen ist? Also wurden in den letzten 10, 20 Jahren, vielleicht im ersten Viertel des 21. Jahrhunderts, das wir jetzt voll haben, Fehler gemacht, die man jetzt heute sehen kann? Sachen, die man hätte anders machen müssen, um unsere Demokratie zu stärken?
Ich glaube, es hat natürlich schon viel damit zu tun, ob Akteuren mit einer radikal anderen Agenda, radikalen Populisten, Extremisten etc., ob ihnen der Aufstieg gelingt in eine Bedeutung, bei der sie einen bestimmten Schwellwert übertreten haben, also eine Bedeutung in der Diskurshoheit bekommen können, eine Sichtbarkeit, institutionelle Einflussnahme, Steuergelder womöglich, sobald sie im Parlament sitzen etc. Also ab so einem gewissen Zustimmungswert haben diese Menschen und diese Gruppen einfach ein ganz anderes Instrumentarium an der Hand, um ihre Demokratieverständnis, ihre Propaganda, wie auch immer, zu teilen und zu nähren. Und da waren wir ganz lange nicht in Deutschland. Ne? Da gab es eine, ja, man kann es vielleicht institutionelle Wehrhaftigkeit nennen. Manche würden sagen, das haben Großteile der Unionsparteien absorbiert. Die Schill-Partei in Hamburg hat es mal probiert, regional gesprochen, die NPD anderswo. Aber so richtig zu einer Größe haben sie es nicht geschafft. Wenn wir in anderen Ländern gucken, wie in Ungarn, dann war schon mal deutlich vor uns der Gewinn radikaler Populisten an politischer Macht und Einflussnahme möglich. Aber ich glaube, das ist sozusagen ein ganz bedeutender Switch. So. Du hast aber eben auch gefragt, was hat die Demokratie oder wir vielleicht, die sich als liberale Demokraten identifizieren, gemacht. Wir haben natürlich, und das müssen wir an dieser Stelle schmerzlich bekennen, einen Anteil an diesem Möglichkeitsfenster für radikale Populisten an politischer Macht zu gewinnen. Ja, und das ist mannigfaltig. Das kann man nicht so einfach in 1, 2, 3 sagen. Das fängt an bei der These, dass konservative Parteien konservative Positionen verlassen haben und somit inhaltlichen Raum gegeben haben, für Radikalere diesen Raum einzunehmen. Das geht weiter mit einer mangelnden Reform eines bestimmten Rechts, wie zum Beispiel Gelder zusammenkommen, um eine Partei zu gründen oder aus dem Ausland Gelder herbeizuschaffen. Das geht weiter mit einer Fragmentierung der Medienöffentlichkeit. Also wo gibt es Möglichkeiten, ungefiltert, ohne journalistische, ethische Standards eine bestimmte Zielgruppe zu senden. Das geht weiter mit popkulturellen Fragen. Haben wir unsere Jugend ignoriert? Und dann waren in bestimmten Regionen Deutschlands, im Vogtlandkreis fällt mir ein, rechte Radikale, die den Jugendlichen Angebot gemacht haben. Damit waren sie auch irgendwie akzeptiert. Damit konnten sie bei einer Jugend, zumindest vor Ort, anfangen, auch ihre Gedanken zu pflanzen. Also ich zähle das alles nur auf, um zu zeigen, es gibt natürlich sehr, sehr vieles. Es gibt auch von progressiver Seite, glaube ich, den Vorwurf, den wir uns machen müssen, an bestimmten Stellen den Diskurs verengt zu haben. Also zum Beispiel voreilig gesagt zu haben bei bestimmten Sachen, nein, das ist eine illegitime Haltung. Dabei ist es vielleicht schon eine legitime gewesen im demokratischen Spektrum. Sie hat uns nur überhaupt nicht gepasst. Wir sind völlig dagegen. Ich will damit sagen, unsere Gesellschaft ist in Teilen, und damit sind Progressive genauso mitgemeint, auch konfliktunfähig. Und das hat bestimmten Gruppen ermöglicht, einen politischen Aufstieg zu schaffen. Und jetzt ist eine bestimmte Grenze überschritten, die es überhaupt nicht mehr leicht macht. Deswegen sind wir ja auch so gefühlsstrategielos gerade, sie wieder einzudämmen.
Es gibt eine Krisendiagnose der Demokratie, die auch darauf verweist, dass unser politisches System auch so kompliziert geworden ist, dass nicht nur immer weniger Menschen es durchblicken und verstehen, sondern auch Politiker und Politikerinnen selbst Schwierigkeiten haben, ihre Ideen tatsächlich auch umzusetzen. Was nachvollziehbarerweise bei Wählerinnen und Wählern zu Verdruss führt, wenn Dinge versprochen werden und man dann sieht, sie werden nicht gehalten und gar nicht aus Bösartigkeit oder Täuschung, sondern weil die Politik mitunter auch an den Verfahren scheitert. Mhm. Man sieht das im Wohnungsbau zum Beispiel, war so ein Beispiel, wo eigentlich, natürlich sind sich alle einig, dass wir mehr Wohnungen brauchen. Man kriegt es nur nicht hin, sie zu bauen. Und das ist nur eins von vielen Beispielen, wo man sagt, es gibt Reformvorhaben, die an der Eigenkomplexität des Systems offenbar scheitern und dass das zu Frust führt und vielleicht auch nach so einem heimlichen Wunsch bei immer größeren Teilen der Wählerschaft, jetzt doch mal jemand an die Macht zu bringen, der oder die das einfach irgendwie hinbekommt und sich nicht von diesem Regelgeflecht bremsen lässt, was natürlich ein autoritärer Gedanke auch im Kern ist, teilst du diesen Eindruck, dass Demokratie oder vielleicht auch demokratische Institutionen, die öffentliche Verwaltung, zu träge geworden ist, um noch in einem angemessenen Tempo auch reagieren zu können auf das, was eben nötig ist oder was die Umwelt uns abverlangt?
Ja, das ist ja auch nochmal ein schöner Zusatz von dir, jetzt, was die Umwelt uns abverlangt, weil da schlagen, glaube ich, mehrere Herzen in meiner Brust. Und vielleicht ist es auch Berufskrankheit, dass jemand, der sich mit Demokratie befasst, nie eine eindeutige oder selten eine eindeutige Antwort geben kann, sondern immer auf die Komplexität und Ambivalenz hinweist. Aber pauschal von unserem Staat, von Verwaltung oder sozusagen von der Demokratie, sie ist zu träge, sie ist zu langsam, das würde ich auf gar keinen Fall unterschreiben. In dieser Langsamkeit steckt ja auch ein Modus operandi, es ist ja auch veranlasst zu sagen, Checks and Balances, die Möglichkeit zu klagen, Nachfragen zu stellen, Widerspruch einzulegen, zu prüfen, die Pflicht, unterschiedliche Gruppen einzubeziehen, Regeln zu, all diese Dinge gehören zur Demokratie und weisen auch die Qualität, gewährleisten eine gewisse Qualität von Entscheidungen. Und an der ständigen Balance, zwischen der sich die Demokratie befindet, zwischen Gerechtigkeit und Freiheit anzupeilen. Und deswegen würde ich erstmal sagen, es geht nicht allen so. Außerdem gibt es ja Großteile, ich nehme jetzt mal nur die Verwaltung raus, da kennt ihr euch besonders gut aus, Großteile der Verwaltung, die bereits selbst fantastische Ideen entwickelt haben und nicht nur Ideen, sondern auch Umsetzungen, auf eine bestimmte innovative, ressourcenschonende Art zusammenzuarbeiten. Aber natürlich gibt es auch das andere Herz in der Brust, das schlägt und auf das hast du hingewiesen, das sagt, es gibt immer und immer wieder Dinge, die können groß oder klein sein, die nicht funktionieren oder die ewig dauern oder bei denen man immer wieder ankommt und sagt, das haben wir doch vor 5 Jahren schon mal besprochen. Da fässt man sich im Kopf und ja, natürlich wächst da in einem auch so eine gewisse Service-Mentalität und man sagt, das muss doch mal funktionieren. Wir sind doch hier in Deutschland. Den Spruch höre ich häufig, als sei das so ein Gütekriterium von hier funktioniert alles. Wir sind doch hier in Deutschland. Und ja, da ist natürlich eine Trägheit und da würde ich dir auch deiner Analyse zustimmen. Dadurch entsteht gesamtgesellschaftlich, ich glaube über alle Milieus wahrscheinlich hinweg, müsste man mal das Sinus-Institut befragen, über alle Milieus hinweg, den Drang und den Wunsch, dass da jetzt mal aufgeräumt wird. Ne? Ja. Die Unionspolitiker haben nicht umsonst sich als Macher verkauft im Wahlkampf. Anpacken, machen, nicht mehr reden, ist ja immer so eine Floskel. Und das Bedürfnis verstehe ich, Ich würde es auch begrüßen in vielen Teilen, dass da eine Effizienz, eine Schnelligkeit gibt. Und weil du eben Umwelt sagtest, also wenn wir an globale Trends nochmal denken, ne? Also es braucht jetzt eine schnelle Entscheidung, was die Verteidigungsausgaben dieses Landes angeht. Mhm. Es braucht jetzt eine schnelle Entscheidung, was auch überhaupt Investitionen und also die Frage der Schuldenbremse muss innerhalb der nächsten Monate geklärt werden. Sonst ist dieses Land nicht imstande, den großen Herausforderungen der Zukunft Herr, Frau zu werden. Deswegen, ja, summa summarum, ich teile diese Ungeduld. Ich habe gleichzeitig Erklärungen und Verständnis für eine gewisse Langsamkeit. Ich würde warnen vor dem autoritären Gedanken des Durchpackens, so. Ja.
Genau, es war nur mein Eindruck und da spannen wir vielleicht jetzt auch den Bogen in Richtung USA, dass sowas, was ein Elon Musk unter dem Begriff der Effizienz sozusagen macht, ja nur deshalb sozusagen überhaupt auf einen fruchtbaren Boden fallen konnte, weil dieses Gefühl, dass dieser Staatsapparat irgendwie verkrustet, aufgeblasen, was auch immer ist, schon relativ weit verbreitet war. Also dass dann der Großteil der Bevölkerung zumindest sagt, ja, macht schon Sinn, dass man da mal aufräumt und alles effizienter macht. Ne?
Genau. Der Musk- und Milley-Wagen wurde auch in Deutschland gesagt.
Ich erinnere mich, ja. Mhm. Du hast dich in deiner Arbeit immer wieder auch mit Innovationen in der Demokratie beschäftigt. Ihr habt eine Weile so ein Festival, Inocracy, ausgerichtet, das es nicht mehr gibt, oder?
Doch, aber jetzt alle 2 Jahre. Deswegen hört man seltener davon. Diesen Sommer wieder, 26.06. in Berlin.
Genau, das hatte ich nämlich noch versucht rauszufinden und noch nichts gefunden. Ja, aber richtig. Dann ist es vielleicht die Exklusivankündigung jetzt in unserem Podcast, dass es dieses Festival wieder geben wird. Wie schön. Dort, nehme ich an, hast du immer wieder Ansätze, auch vielleicht international kennengelernt, was Innovation in der Demokratie heißen kann. Ich frage einfach mal, gibt es Ansätze, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind, wo du sagst, das ist wirklich eine gute Idee, davon bräuchten wir mehr, vielleicht auch aus anderen Ländern?
Bestimmt. Also ich erinnere mich sehr gut an eine Frau, Ombudsfrau aus Wales, die Future Generation Commissioner als Titel hat und ihre Aufgabe besteht, wenn ich das mal sehr banal runterbrechen darf, da drin, die Interessen zukünftiger Generation zu antizipieren, zu verifizieren und dann im Gesetzgebungsprozess der Gegenwart zu verteidigen. Das finde ich großartig. Mhm. Also wir haben ja nicht die Möglichkeit, zukünftige Generationen einzubeziehen. Wir können nur davon ausgehen, dass sie vermutlich auch gerne frische Luft zum Atmen, frisches Wasser zum Trinken etc. hätten. Und das ist jetzt nur ein Aspekt, also eine saubere Umwelt und Ressourcenfähigkeit. Gibt es ja auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel Finanzen und Schuldenfrage etc. Und genau, das fand ich einen sehr innovativen und guten Ansatz zu sagen, wir machen so einen Generationen-TÜV in Form einer Frau und ihrem Stab und da müssen alle Gesetze einmal vorbei und geprüft werden. Das fand ich innovativ. Was Ähnliches gab es in Japan. Aber nur, also sehr viel spielerischer in einer Stadt. Und zwar wurden da geloste BürgerInnen zusammengebracht. Die sollten sich in die Rollen zukünftiger BürgerInnen reinversetzen. Damit das besser gelingt, haben die sogar Kostüme bekommen, damit sie sich mehr wie andere Leute fühlen. Und dann sollten sie sich als Gruppe zukünftiger BürgerInnen dieser Stadt über die Vorschläge der Stadt, was sie jetzt verändern und an Gesetzen erlassen und so, Projekte beugen und aus dieser Sicht draufblicken. Das fand ich auch höchst innovativ. Das muss dann ja nicht das einzige Kriterium sein, das entscheidet. Aber es ist der Versuch, erstmal zukünftige Generationen mit einzubeziehen und Bürgerinnen und Bürger von heute.
Ich verfolge in letzter Zeit auch die Diskussionen in den USA unter Demokraten, die ich aufschlussreich finde, weil man dort jetzt tatsächlich aus einer Perspektive des, wir haben jetzt gerade verloren, was haben wir falsch gemacht, diskutiert und dabei auch Glaubenssätze hinterfragt, die vorher vielleicht mehr oder weniger als gesetzt waren. Einer dieser Glaubenssätze scheint mir zu sein, dass mehr Demokratie immer besser ist, was als Demokraten ja erstmal auch nachvollziehbar klingt. Es erscheint in diesen Tagen ein Buch von Mark Dunkelman, das heißt Why Nothing Works, warum nichts funktioniert. Er ist selber auch Demokrat und zeigt aber an einigen Beispielen, wie viele tatsächlich auch progressive Vorhaben, zum Beispiel im Bereich Klimaschutz, eigentlich an zu viel Partizipation scheitern, ne? Oder zumindest sich so weit verzögern, bis sie dann irgendwann gar nicht mehr realisiert werden. Und er erinnert daran, dass es früher auch andere progressive Strömungen gab, die weniger gesagt haben, wir müssen immer mehr Bereiche sozusagen politisieren, immer mehr Bereiche für Mitbestimmung öffnen, sondern die eher gesagt haben, und das ist eine Position, die vielleicht in Corona-Zeiten auch kurz aufgeblitzt ist, nee, wir brauchen einfach Expertise an den richtigen Stellen. Wir brauchen Leute, die Ahnung haben und die faktenbasiert Dinge entscheiden und müssen diese Entscheidungen dann auch zügig treffen und umsetzen. Und da geht es dann im Zweifel nicht unbedingt darum, jedes Partikularinteresse noch zu berücksichtigen, sondern das zu entscheiden, was in the grand scale of things sinnvoll ist und gut für unsere Gesellschaft. Und sein Argument, so scheint mir, ich habe das Buch noch nicht in Gänze gelesen, aber geht es dahin, dass er sagt, das sei ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil ne, Verfechterinnen der Demokratie zunehmend sagen, lass uns das doch auch noch demokratisieren.
Mhm. Das ist interessant. Also mein kurzer Take dazu wäre, dass es immer auf die Qualität einer Beteiligung ankommt, wie hilfreich sie ist und wie, also hilfreich sie ist sowohl im Output als auch im Throughput und in der Schnelligkeit. Wenn man eine Frage stellt, das kennt jeder bei sich im Arbeitsteam oder in der Familie, wenn man eine Frage stellt, die war falsch gestellt, Leute bringen Ideen ein und das war aber eigentlich gar nicht, was man wissen wollte, dann gibt es Frust. Mhm. Und dann gibt es wahrscheinlich auch Streit, weil man sagt, das wollte ich überhaupt nicht wissen. Ja, aber ich habe mir jetzt Gedanken gemacht und ja, schön, aber ich wollte was ganz anderes. Also ich will damit sagen, wenn wir zum Beispiel in der sozialökologischen Transformation Bürgerbeteiligung praktizieren, dann nicht um zu diskutieren, ob wir den Weg der sozialökologischen Transformation gehen, sondern zum Beispiel wie genau oder worauf zu achten ist. Wir haben das sehr eng begleitet in einer Studie, die heißt Unsere Energiewende und haben uns drei unterschiedliche Formen von Bürgerbeteiligung materieller und immaterieller Art angeguckt und haben da herausgefunden, was jetzt vielleicht auch simpel klingen mag erstmal, das ist wirklich erstmal ein wichtiger Schritt, genau zu wissen, was wollen wir eigentlich auch wissen, was ist eigentlich unser Ziel. Vielleicht ist auch einfach nur Akzeptanz das Ziel, dass Bürgerinnen und Bürger am Ende des Prozesses sagen, jawohl, bin ich dabei. Mhm. Fair enough, aber dann muss man das transparent machen und den Prozess dahingehend designen sozusagen. Und ich glaube, dass wenn es so gemacht ist, dass nie Zeitverschwendung ist, sondern nur Nachhaltigkeit bringt, Langfristigkeit, weil ich habe gerade Akzeptanz gesagt, das ist eigentlich immer ein Beiprodukt von guter Beteiligung. Selbst wenn das die Entscheidung am Ende eines Beteiligungsprozesses nicht die meinige, meinen Favoriten entspricht, akzeptiere ich ihn mehr, wenn ich beteiligt war und verstanden habe, wie es dahin gekommen ist. Und bei großen, wichtigen Entscheidungen und Veränderungen ins Privateste hinein sehe ich eigentlich kaum einen anderen Weg, als Menschen auf dieser Entscheidungsreise sozusagen und Umsetzungspart auch mitzunehmen. Gerade, wie gesagt, wenn es die regionalen direkten Raum um einen rum betrifft. Der zweite Gedanke, den ich eben hatte, als du sprachst von dem interessanten Beispiel, war, dass es ja immer bei der Frage nach Legitimation Input, Throughput und Output vor allen Dingen gibt und das, was du sagst, spricht zwar einerseits den Input an, weil es um Expertise geht, die eingeholt werden muss, aber eigentlich geht es ja um den Output, um die Frage, wie kriegen wir eigentlich ein schnelles und gutes Ergebnis? Berührt so ein bisschen den Themenkomplex, den wir eben hatten. Ne? Und genau, und ich glaube, dass der Zusammenhang zwischen In- und Output eigentlich noch viel deutlicher gemacht werden müsste. Und da drin schon eine große Erleichterung läge. Ich möchte trotzdem vielleicht noch als letzten Gedanken beipflichten, der ist nicht besonders motivierend, aber es stimmt, es gibt ganz viel schlechte Beteiligung.
Ja.
Nicht wahr?
In der Tat. Und beinahe hätte ich jetzt gesagt, wir haben auch schon welche gemacht. Also wir haben schon Beteiligung gemacht, aber sie war hoffentlich nicht schlecht, aber tatsächlich auch zum Beispiel im Rahmen der Digitalisierungsstrategie, die wir hier fürs Land Berlin auch mit begleitet haben, mit sehr vielen unterschiedlichen Formaten auch experimentiert, unter anderem auch einen Bürgerrat gemacht mit, wie ich fand, ganz hervorragenden Ergebnissen, wo wir aber vor allem auch gemerkt haben, wie wenig diese Beteiligungsprozesse eingebettet sind in tatsächliche politische Entscheidungsstrukturen. Mhm. Also man erarbeitet dann etwas, das zur Kenntnis genommen wird, aber das kein Ort, kein Platz hat in dem eigentlichen Entscheidungsprozess, was natürlich auch zu Frust führt. Und es war zum Beispiel eine interessante Erfahrung, gerade im Bereich Digitalisierung, wo man dann auch nochmal, sage ich mal, so eine bestimmte Bubble auch bespielt von Leuten, die sich dafür sehr interessieren und so. Und da ist eigentlich das Hauptfeedback dann, wollt ihr das echt jetzt nochmal wissen? Weil ich habe schon ungefähr 5-mal gesagt, was ich für richtig halte, es ist nur nie passiert. Und das ist natürlich auch eine deprimierende Aussage
Voll, total. Also da glaube ich auch wirklich, dass wir noch, wahrscheinlich sind alle von uns, die irgendwas mit Beteiligung mal gemacht haben, beteiligt an irgendeinem nicht guten Prozess. Mhm. Weil sonst würden wir ja alle voneinander behaupten, wir haben nur super beteiligt. Nee, das ist ja auch ein Lernprozess, ein schwieriges Feld. Und wir sind auch selber ja noch in einer Lernbewegung da als Demokratie. Und das ist total frustrierend. Also natürlich ist es auch wichtig, ich meine, vielleicht kommen wir da gerade in unserem Gespräch auf das Feld der Kommunikation auch und der kommunikativen Begleitung des Ganzen, ne? Weil vielleicht wurde davon ja was beachtet sogar, vielleicht hat das ja was gemacht mit den Personen, die es gelesen haben, aber es gibt eben nicht diese 1:1 Übersetzung von der Empfehlung, die dann morgen steht und so. Und das aber auch zu vermitteln, das ist natürlich Kernaufgabe mit.
Es ist wahrscheinlich auch der Bereich, wo man tatsächlich Digitalisierung als Werkzeug oder Mittel auch einsetzen kann, auch sehr viel besser, als es bislang gemacht wurde. Es gibt ja inzwischen viele digitale Plattformen für Bürgerbeteiligung, die aber im Wesentlichen auch einfach so Diskussionsforen sind. Mhm. Sonst die Frage, was macht man dann mit dieser Information? Aber es scheint ja, dass da noch ein ganzes Möglichkeitsfeld auch liegen würde bei der Frage, wie übersetzt man politische Repräsentation ins Digitale, ne, auch jenseits von Wahlen, wo es, glaube ich, noch viel zu tun gibt, also viele Chancen gibt, aber sicherlich auch viele Risiken. Und genau, du hast die Brücke jetzt ja schon gebaut, auch zu dem Thema nicht nur Kommunikation, sondern auch digitale Kommunikation. Ich habe gerade heute Morgen noch mal drüber nachgedacht, dass wahrscheinlich inzwischen die kommunikativen Welten einer Person in Deutschland, die, sagen wir mal, in Rente ist und die Tagesschau guckt, fast keine Überschneidungen mehr haben mit der Kommunikationswelt einer 20-jährigen Person.
Außer die hat auf TikTok die Tagesschau abonniert und sieht so einen 9-Sekünder.
Aber die Frage ist, wieso sollte die von allen Kanälen ausgerechnet die Tagesschau?
Weil die sich echt bemüht.
Weil sie es bei Oma mal gesehen hat und interessant fand, genau. Nee, aber lass uns doch darüber ein bisschen sprechen, weil du einfach eine totale Expertin auch bist auf dem Bereich der politischen Kommunikation in sozialen Medien. Ich glaube, dass da eine massive Veränderung stattfindet, ist unstrittig. Ein Strukturwandel sozusagen der öffentlichen Kommunikation. Lass uns mal allgemein einsteigen mit der Frage, wie blickst du auf die Rolle von sozialen Medien für demokratische Willensbildung?
Also es macht mir im Moment Sorgen und gleichzeitig, also muss ich vielleicht als Disclaimer vorausschicken, ich mag überhaupt nicht, vor allen Dingen als Mensch, der sich noch als jung sieht, immer so Veränderungen und Neues erstmal als Bedrohung und als Sorge und sowas zu titulieren. Aber an dieser Stelle muss ich das auch betonen, weil die Entwicklung, die ich da beobachte, soziale Medien hast du gesagt, ist, dass wir bei sozialen Medien eigentlich kaum im Plural reden müssen, weil wir reden über einige wenige Plattformen. Und hier, diese Plattformen sind für manche Bevölkerungsgruppen, vor allen Dingen jüngere, der Ort für politische Meinungsbildung. Der Ort. Und diese Orte sind nicht öffentlich, sie sind Privateigentum. Sie gehören Unternehmern und Unternehmen. Und die setzen Regeln fest für dieses Gelände, auf dem man unterwegs ist. Und die Regeln lauten, wer lügt, wer laut schreit, wer alles Mögliche verkürzt darstellt und einfach, bekommt ein Mikrofon in die Hand und Plateauschuhe 3 Meter und wird angestrahlt. Mhm. Wer sich meldet, bevor er sprechen möchte und seine Quellen belegt, der kriegt einen Motorradhelm auf, die Klappe ist immer zu und noch eine Eisenkugel an Fuß. Und jetzt gucken wir mal, wer mehr Follower bekommt. So, das ist ungefähr das Regelset, ne, übersetzt. Und das ist natürlich das hat mit Demokratie ja überhaupt gar nichts zu tun. Gleicher Zugang zu Strukturen, abgewogene Informationen, ne? Mhm. Und natürlich macht einem das Sorgen, wenn man sich mit Demokratie, mit demokratischer Bildung, mit öffentlichem Diskurs, der dazugehört etc. auseinandersetzt. Und jetzt hast du vorhin in deiner Anrede sozusagen nochmal auf die Fragmentierung hingewiesen, die sich durch die Bevölkerung zieht. Mhm. Das können Alter sein, Altersklassen, das können aber auch Milieus sein, soziokulturelle Milieus. Ganz unterschiedlich, glaube ich, aber es sind weniger Orte der Gemeinsamkeit und weniger Egalität. Gleichzeitig, um jetzt mal ein bisschen Ambivalenz wieder reinzubringen, sind es Orte der Interaktion. Das war die Tagesschau nicht. Die war ja natürlich linear. Mhm. Im besten Fall hat man vorher Tagesschau geguckt, hat sich danach in der Eckkneipe getroffen und dann drüber geredet. Aber das ist jetzt auch ein sehr romantisiertes Bild von Demokratie und Gesellschaft früher. Aber diesen interaktiven Moment, der auf den sozialen Plattformen stattfindet. Den finde ich gar nicht so falsch. Ich höre jetzt manchmal Leute, die sagen, man müsste Likes abschaffen und sowas oder alles müsste hart moderiert werden und so. Ich bin natürlich für Kontrolle gegenüber Hate, aber ich finde die Idee erstmal, dass man Medien, Meinungen etc., dass jeder auch Sender, Absender sein kann und dass man interagiert auf diesen Plattformen, finde ich erstmal sehr gut. Mhm. Aber vielleicht könnte man meinen Beitrag hier zusammenfassen in diese maßlose Regellosigkeit von Privateigentum, die nichts mit Demokratie und unserem EU und sowas zu tun haben, sondern anderswo verortet sind, das macht mir Sorgen, ja.
Hm. Du nutzt durchaus noch Social Media. Ich habe letzte Woche mal so geguckt. Du bist noch aktiv bei, zumindest bei Blue Sky oder so als Twitter-Alternative. Oder?
Genau, genau. Ich mache gerade so einen Slide-Over von X zu Blue Sky und ich benutze noch Instagram.
Mhm. Also du, weil ich doch erlebe, dass viele auch kluge Köpfe sich im Vergleich zu noch vor ein paar Jahren zurückgezogen haben. Sicherlich hat diese Twitter-Ex-Geschichte da eine Rolle gespielt, aber ich habe das Gefühl, auch insgesamt gab es so einen gewissen Überdruss, ich habe das auch bei mir selber gemerkt, die jetzt auch gar nicht eine bestimmte Plattform, sondern wirklich die Art und Weise der Kommunikation. Also es gibt ja auch so eine Art Formensprache der sozialen Medien und ich habe irgendwann gemerkt, wie mich das nervt, selbst bei den Leuten, wo ich sage, da gibt es politisch eine hohe Übereinstimmung. Ne? Es gibt zum Beispiel so eine Art, sich über andere zu erheben. Man postet nochmal ein Zitat und postet dann was Hämisches drüber oder so. Und das sind so, und selbst wenn das dann irgendwie noch einigermaßen witzig ist oder so, war ich irgendwann an dem Punkt, wo ich dachte, dabei will ich mir das die ganze Zeit angucken? Tut mir das eigentlich gut? Und ist das eigentlich eine Art von Kommunikation, die uns auch gesellschaftlich weiterbringt? Oder geht es hier eigentlich nur noch darum, Gräben und Mauern irgendwie aufzuziehen und sich gegenseitig übereinander zu erheben? Also so kam es mir vor, dass genau diese Chance, die du auch genannt hast, der Interaktion, in der Praxis gar nicht so viel genutzt wird, sondern man spricht sehr viel übereinander und erklärt sich gegenseitig oder seiner eigenen Blase, warum die eigene Meinung besser, mehr wert ist als die des Gegenübers. Und das ist ja eigentlich politisch auch zumindest fragwürdig.
Teile ich und bin genauso angestrengt davon wie du, verorte ich aber tatsächlich auf X. Und ich bin zum Beispiel seit, glaube ich, 3 Tagen auf LinkedIn, weil ich jetzt so sehr gedrängt wurde, von Leuten da mal hinzugehen. Ich habe mich noch nicht richtig umgeschaut, aber von dem, was ich bisher verstanden habe, ist, dass es eine Plattform ist, bei der überhaupt nicht diesen Stil, den du gerade so treffend zusammengefasst hast, praktiziert, sondern dass hier eigentlich der lange Gedanke, der längere Beitrag, wo man einfach einen Gedanken begründet, auch eher die Form ist. Bei Instagram ist natürlich auch nochmal alles anders, also nicht von Text lebt, sondern eher von Bild und Videos. Das heißt, ich teile deine Beobachtung da, aber ich würde sie nicht generell für die Plattformen, die es da so gibt, teilen. Und vielleicht frage ich mich gerade, vor Social Media gab es das auch schon, nur eben so ein bisschen anderswo. Also einen Stil, es ist ja auch ein bisschen, ein, weiß nicht ob Pop, aber so ein Diskurskultur, ne? Ja, die war dann halt in öffentlichen Räumen statt online oder in den Zeitungen oder in Wurfblättern oder sowas. Aber sie war immer irgendwie problematisiert, sie war im Wandel. Und vielleicht bewirken ja auch Menschen wie du und ich und andere, die langsam sich von X zurückziehen und sagen, ich brauche das hier nicht mehr, bewirken auch wiederum einen Wandel und schaffen es, eine andere Art von Diskurskultur mit auf Plattformen wie Blue Sky oder so zu nehmen.
Hm.
Ich würde es mir auch wünschen. Und ich finde es eigentlich sehr bemerkenswert, vielleicht nochmal diesen Massenabwanderung von X, die es jetzt ja doch gab zum Jahreswechsel, so, ne? Fand ich schon sehr bemerkenswert.
Ja, ich finde auch den Rückzug, also das schafft ja unter Umständen auch wieder Raum für was Neues oder überhaupt erstmal für eine Reflexion, was, wie soll ich mein mediales sozusagen Ökosystem, mit dem ich bewege, eigentlich aussehen, welche Art von Informationsaufnahme möchte ich auch haben. Also das ist wahrscheinlich auch ganz gesund, darüber immer mal wieder zu reflektieren. Und gerade weil diese Social-Media-Algorithmen natürlich auch so ein gewisses Suchtverhalten gezielt triggern wollen, Endorphine und so weiter, kostet das mitunter auch Willenskraft, ne, sich zurückzuziehen.
Ja, bestimmt. Also. Mir fällt gerade noch ein witziges Beispiel ein, das so gar nichts mit Politik so richtig zu tun hat, aber aus einer ganz anderen Welt kommt. Mhm. Vielleicht eher mit der Oma, von der du eben gesprochen hast. Also ich bin passionierte Tatortguckerin. Und bin auch ein Mensch, der Fernsehen guckt und dabei redet. Also kommentiert, wenn ich irgendwas aufregend finde oder so. Mein Mann nervt das furchtbar. Und er schlägt mir dann immer vor, was nicht ernst gemeint ist, ich soll mich doch bitte im Kommentarfeld austoben von Tatort Online. Das habe ich noch nie gemacht, aber ich habe es mir irgendwann mal angeguckt, weil ich das witzig fand. Und habe ich gesehen, dass sich da wirklich viele Menschen drüber unterhalten, wie sie es fanden. Okay. Und was sie da erlebt haben und wie sie diesen Tatort, Tatort berührt ja auch oft gesellschaftspolitische Themen, muss man sagen. Und irgendwie dachte ich da, witzig, das ist wirklich, erstmal, das ist keine private Plattform von Elon Musk, sondern das sind die Öffentlich-Rechtlichen hier. Und es ist wahrscheinlich niemand hier unterwegs, der vielleicht auch auf X ist und kommentiert ja gerade, was er von diesem Tatort, der über einen homosexuellen Fußballspieler geht oder sowas, denkt. Also vielleicht dieses kleine Beispiel am Rand aus einer ganz anderen Welt, wo es aber auch um Austausch, Meinungsaustausch unter Menschen in dieser Gesellschaft geht, über kulturelle Themen vielleicht erstmal.
Mhm. Jetzt frage ich dich das vielleicht doch noch, bevor wir weitergehen, weil es mich einfach gerade selbst beschäftigt. Findest du denn, dass die öffentlich-rechtlichen Medien in diesem Wahlkampf ihrer Rolle gerecht geworden sind?
Boah, was für eine große und schwierige Frage.
Du kannst auch einfach nur mit Ja oder Nein antworten und wir heben uns das fürs nächste Gespräch.
Also in der Wissenschaft hat man ja immer so Skalen. Da gibt es auch eher Ja und eher Nein, ne? Zwischen 1 und 5. Mhm. Ich gehe zu eher Ja.
Du gehst zu eher Ja.
Und wo bist du?
Am äußeren Rand von eher Nein. Okay. Bis zu komplett Nein. Also ich war diesmal von dem, was ich wahrgenommen habe, und ich bin jetzt kein so passionierter Fernsehgucker, ne? Aber ja. Es gab ja Angebote wie jetzt irgendwie TV-Duelle und so, die man dann doch wahrnimmt. Und habe mit großer Sorge gesehen, wie da einfach Themen ausgewählt werden, wie politische Positionen unwidersprochen auch ins Schaufenster gestellt werden, auch aus einem bestimmten Verständnis von Journalismus, das vielleicht auch sagt, ist jetzt auch nicht mein Job, da zu widersprechen. Wenn Politiker A das sagt, dann geben wir das so wieder. Aber wenn Politiker A etwas sagt, was offenkundig falsch ist, dann gerät man schon ins Schwimmen, und darüber hinaus ja die ganze Frage des sozusagen Framings, also welche Themen werden denn überhaupt besprochen?
Ja.
Und das war ja nun doch sehr auffällig. Also an Problemen hat es uns ja nicht gemangelt, aber der Großteil davon wurde medial nicht hinreichend repräsentiert in meinen Augen.
Ja, finde ich überzeugend, was du sagst. Als ich eben überlegen musste schnell, wo platziere ich mich, hatte ich zwei Minuspunkte im Kopf, und das war die Themenauswahl beziehungsweise Themenauslassung, ne, von bestimmten Sachen, und genau der zweite Punkt von dir auch, und zwar das, der Nicht-Umgang mit Falschaussagen, weil wir sind einfach in der Realität, wir haben hier mindestens eine Kandidatin, nämlich Alice Weidel von der AfD, die strategisch ganz klar mit entweder Desinformation oder verzerrten Informationen reinkommt. Und dass es dann heißt, für diejenigen, die es interessiert, können sie übermorgen unter www und dann kommt eine ganz lange Adresse hier den Faktencheck angucken. Das ist fahrlässig. Aber das sind zwei Abzugspunkte. Grundlegend habe ich in diesem Wahlkampf wie noch nie zuvor eine Formatvielfalt entdeckt, bei denen Bürgerinnen und Bürger eine Rolle gespielt haben. Also ganz unterschiedliche Formatexperimente, wie man Kandidierende und BürgerInnen zusammenbringen kann, welche Rolle Moderation da spielt. Und das fand ich, ne, gerade wenn wir uns jetzt mal öffentlich-rechtlich mal nur aufs Fernsehen konzentrieren, fand ich schon, fand ich gut.
Bringt uns zu einem Punkt, den du auch in deiner Forschung viel behandelt hast. Es geht um Wutbürger, wobei du sie nicht so nennst, glaube ich. Man könnte vielleicht auch von Bevölkerungsgruppen sprechen, die, ja, ich weiß gar nicht, abgehängt, sich aus dem Mainstream-Diskurs in Anführungszeichen verabschiedet haben. Ich glaube, wir haben alle ein Gefühl davon, wer damit gemeint sein könnte. Du hast mit diesen Leuten aber gesprochen, tatsächlich. Oder du hast Gespräche ausgewertet, diesen Leuten im Umfeld der sogenannten Montagsdemonstrationen und so weiter. Das sind vermutlich ja diejenigen, die antidemokratischen Kräften eher auch zugeneigt sind, die Systemfrage sozusagen auch stellen. Was hat dich überrascht in diesen Gesprächen? Gab es was oder war das vorhersehbar, was die Leute da sagen?
Wir haben im Winter 2022/23 in Zusammenarbeit mit der TU Dresden über 200 Teilnehmer der sogenannten Montagsspaziergänger, Demonstrationen, befragt in Gera und Chemnitz und ausgewertet in einer Studie, die den Titel Mir reicht's Bürger trägt, weil zum Teil sie sich selber so genannt haben. Und eine der Dinge, die mich alarmiert haben, mir durch diese Studie klar geworden sind, haben wir bereits besprochen, das ist das divergierende Demokratieverständnis. Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger waren überzeugt, zur Rettung der Demokratie auf die Straße zu gehen. Und wenn man sie näher befragt hat, haben sie Sachen gesagt, die für mich gar nichts mit Demokratie zu tun haben. Das war ein frühes Anzeichen dafür, dass sich hier was formiert. Wir haben sie auch gefragt danach, welche der Politikerinnen und Politiker oder politischen Kräfte in ihren Augen legitim sind, für ihre Sorgen mit einstehen und so. Da waren Alice Weidel und Sarah Wagenknecht ganz weit vorn. Also auch so als Individuen, nicht unbedingt nur als die Parteien. Ne? Damals war das BSWR noch gar nicht gegründet, da war sie noch bei der Linken. Wir haben einen manifesten Anti-Amerikanismus feststellen können. Ami Go Home stand überall auf den Flaggen drauf. Und das bewegte sich so in der Zeit, wo es auch schon um die Frage der Raketenstationierung und all sowas ging. Und das würde mich wirklich interessieren, wie diese Menschen jetzt über Amerika denken, wo Donald Trump an der Macht ist, wo die AfD massiv unterstützt wurde von J.D. Vance zum Beispiel im Wahlkampf. Das würde mich interessieren. Aber dieser Anti-Amerikanismus, der war wirklich sehr deutlich. Und die letzte Sache, die mich vielleicht ein bisschen überrascht, viel zu stark gesagt, aber lehrreich für mich war, dass diese Menschen, und das bringt mich vielleicht auch zu der Frage, wo sind unsere Gemeinsamkeiten? Wie finden wir vielleicht wieder zurück in eine Gesellschaft, bei der wir uns als irgendwo Gleiche sehen und nicht nur als gegenüberstehende Gruppen, die sich gegenseitig analysieren? Diese Menschen treiben in Großteilen Dinge um, die uns auch umtreiben. Und sie haben eigentlich vielleicht sogar in Teilen ähnliche Ziele. Es waren viele Menschen da, die gesagt haben, sie wünschen sich so sehr eine sichere und gute Zukunft für ihre Kinder und für ihre Enkel. Und das sind Dinge, die hätte man auch auf einer grünen Demo wahrscheinlich hören können oder bei Omas gegen rechts. Gemeint sind nicht immer die gleichen Sachen, aber eine intakte Zukunft mit Sicherheit, ne, mit einem, ja auch ne, natürlich einem Planeten, der irgendwie funktioniert, das sind im Groben gesprochen jetzt erstmal ähnliche Ziele. Und ich glaube, ich nenne es deshalb so explizit, weil es sind die Ansatzpunkte, bei denen wir ansetzen müssen, wenn wir das Interesse haben, wieder zusammenzukommen irgendwann. Und das war für mich lehrreich. Und wenn ich dazu noch einen Satz sagen darf. Ich habe bei Kleiner 5 damals, du hast das erwähnt, bei der Vorstellung, da geht es um private Gespräche in einem Familien- und Freundeskreis. Da habe ich häufig gemerkt, das ist der Zugang. Der Zugang ist wirklich zu schauen, haben wir gemeinsame Emotionen, wie zum Beispiel Sorge vor etwas oder Wut über etwas oder Vorfreude oder Hoffnung oder so. Und können wir uns nähern über diese geteilte Emotion? Und das kann man häufig mit Menschen, selbst wenn sie politisch ganz woanders stehen. Und ja, das fordere ich auf gar keinen Fall von allen Menschen ein, vor allen Dingen denen nicht, die explizit auch in erster Reihe Opfer von radikalem Gedankengut sind. Aber für uns andere, ich sag mal die weiße Mehrheitsgesellschaft, ist es schon Auftrag, auch über diese Gemeinsamkeiten den Diskurs wieder zu finden.
Ist interessant, ich habe das Gefühl, dass vieles worüber wir jetzt gesprochen haben in diesem Gespräch, da so ein bisschen zusammenfließt am Ende, also in diesem Begriff des Gefühls oder der Emotion, der lange Zeit ja eigentlich politisch so ein bisschen disqualifiziert war. Das in der Politik geht es um Fakten und um Vernunft und so weiter und Emotionen macht man zu Hause.
Ja, genau. Ungefähr.
Und man jetzt eigentlich merkt, nee, diese Gefühle sind prägend, letztlich entscheidend, nicht nur für eine Wahlentscheidung, sondern auch für die Frage, wie nehme ich eigentlich meinen Alltag wahr? Mhm. Und man hat ja auch unter anderem jetzt auch in Amerika bei der Wahl gesehen, dass das durchaus entkoppelt sein kann. Also man kann zum Beispiel auf dem Papier eine gute wirtschaftliche Situation haben und trotzdem in der Bevölkerung das Gefühl, dass die Leute sagen, mir geht es wirtschaftlich nicht gut. Und Absolut. Da gibt es auch andere Beispiele, wo das so ein bisschen auseinanderläuft. Und bislang war ja die Strategie in erster Linie, Stichwort Faktencheck und so, dass man gesagt hat, naja, dann holen wir die Leute jetzt mal zurück, indem wir ihnen die richtigen Informationen geben. Mhm. Und hat vielleicht ein bisschen vernachlässigt, dass man so kein Gefühl ändert.
Ja.
Also ist das eigentlich, und ich weiß, dass das sozusagen ein auch irgendwie dünnes Eis ist, zu sagen, man braucht eine Politik der Affekte, weil man stellt sich darunter ja gleich irgendwie das Schlimmstmögliche vor, einen wütenden Mob oder so, ne, der die Vernunft irgendwie fahren lässt. Aber braucht man nicht zumindest eine andere Anerkennung dieser emotionalen lebensweltlichen Ebene, die Menschen ja. einfach haben.
Ja, ich finde, du triffst damit den Nagel auf den Kopf. Johannes Hilje, Politikwissenschaftler, nennt das die demokratische Emotionalisierung. Das ist es eigentlich. Es geht nicht um Politik der Affekte, sondern die Emotionalisierung, die ist menschlich, die ist normal, die gehört in die Politik. Aber sie muss demokratisch sein und nicht populistisch. Er sagt, wir dürfen Emotionen nicht den Populisten überlassen. Sein Buch kommt jetzt Anfang April raus dazu. Und ich finde, also die wichtige Brücke zu dem, was du gerade gesagt hast, ist zu sagen, die Fakten müssen nach wie vor natürlich der Grund sein, auf dem wir uns bewegen, die Basis. Aber es spricht nichts dagegen, ein emotionales Narrativ, um diese Fakten zu bauen, um sie zugänglich zu machen und verständlich zu machen. Das heißt, keine Verzerrung. Das ist auch nicht Geschenkpapier, die nichts mit dem Fakt zu tun hat. Es geht darum, den Fakt zu durchdringen und zu fragen, was macht das eigentlich mit mir? Vielleicht bin ich ja wütend darüber, dass es keinen Wohnraum gibt. Vielleicht bin ich wütend, dass die Preise steigen und solche Dinge. Und dann kann ich das.
Zu Recht auch.
Genau, zu Recht. Und dann kann ich das verbinden und muss daraus aber eben, ja, eine demokratische, aber eben auch emotionalisierte, faktenbasierte Politik machen. Und nein, das ist keine Raketenwissenschaft, wie man so schön sagt. Und wir haben in Deutschland da gewisse Vorbehalte. Und das ist ja irgendwie auch nachvollziehbar, aber es ist auf jeden Fall falsch. Wenn es demokratisch funktioniert und nicht abwertend ist gegen andere, das fand ich mit deinem Twitter-Beispiel ganz gut, also wenn der Humor auf Kosten anderer ist, dann ist das nicht in der demokratischen Politik gut verortet.
Wir möchten trotz des schwierigen Themas gerne positiv enden. Ich möchte dich zum Schluss deshalb fragen, was macht dir Hoffnung mit Blick auf die letzten 5 Jahre, dass wir das doch noch schaffen und alles gut werden kann?
Also wir sind mehr. Ich habe vorhin gesagt, dass eine resiliente Demokratie lebhafte Demokratinnen und Demokraten braucht. Und die gibt es ja. Und an ganz vielen Orten. Und diejenigen, die es gibt, die das so auch teilen, die sind derart engagiert in allen Orten. Ich habe so viel Kontakt zu unterschiedlichen Verbänden aus wirklich allen möglichen Berufssparten und Lebenswelten. Und es beeindruckt mich sehr zu sehen, wie viele Menschen allerorts engagiert sind und interessiert sind, bereit sind, Lernfähigkeit zu machen, zu sagen, wir müssen strategiefähig sein und eben nicht nur impulsiv jetzt handeln, weil wir meinen, jetzt muss man mal was tun. Also da empfinde ich schon, da schöpfe ich schon Hoffnung auch draus, zu sehen, wie viele wir sind und viele gute Ideen es da gibt. Und die zweite Sache, die ist vielleicht ein bisschen nüchtern, aber ich meine sie durchaus ernst, die Zukunft ist nicht linear, vor allen Dingen nicht in Demokratien. Und es ist nicht gesagt und gegeben, dass in 4 Jahren bei der nächsten Bundestagswahl, wenn sie denn nicht früher kommt, die Populisten wieder größer werden. Es ist keine Linearität. Die letzten 5 Jahre zurück sagen mir auch, ganz viel kann passieren in alle mögliche Richtungen. Und ich finde, das sollte uns auch Kraft geben und Motivation geben zu sagen, hart gesagt, so alles ist möglich, lass uns das Beste draus machen.
Und ich glaube, das ist genau der richtige Satz, um dieses Gespräch zu beenden. Vielen Dank, liebe Paulina, dass du heute bei uns warst. Wer mehr über Paulina Fröhlich wissen möchte, schaut auf der Webseite des Progressiven Zentrums, die auch viele Veranstaltungen, Konferenzen, Publikationen machen rund um die Themen, über die wir heute gesprochen haben. Oder schaut bei uns im City Lab Berlin zum Beispiel auf unserer kommenden Sommerkonferenz. Vielleicht wird man Paulina ja auch da wieder treffen können. Ich danke auf jeden Fall wie immer den Leuten hier bei Publix auf der Hermannstraße, die uns immer sehr nett dieses Tonstudio hier zur Verfügung stellen, der Technologiestiftung Berlin und der Berliner Senatskanzlei, die dieses Projekt unterstützen. Mein Name ist Benjamin Seibel. Ich danke euch, dass ihr heute zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank, liebe Paulina.
Danke dir.